Ja, es, wir hatten einen Englischlehrer in der Schule, der hat auch immer gesagt, wenn ein Schüler anfing, es gibt drei Möglichkeiten, dass er gesagt hat, es gibt eigentlich nur zwei. Nämlich entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Wir werden sehen, ob wir heute Abend noch irgendwelche neuen Folgen aus dem Stück Mensch und Technik erleben werden. Aber vielleicht klappt es ja ähnlich gut wie gestern Abend mit dem Mikrofon. Heute Abend also zum Thema Leid. Wir werden es so halten wie auch in den beiden Abenden vorher. Wir wollen ja miteinander bei dem Thema, dem Leben auf der Spur, ins Gespräch kommen und haben immer zu Anfang eine etwas längere Einführung von mir und dann einige Rückfragen und dann ein Gespräch noch draußen. Heute Abend also das Thema Leid. Ohne Hoffnung kann kein Mensch leben. So gibt es ja das lateinische Sprichwort, dass der Mensch, solange er lebt, hofft. Und man könnte auch diesen Satz umdrehen und sagen, so viel Hoffnung ein Mensch hat, so lebendig ist er. Weil Hoffnung ist das, was uns in Bewegung setzt. Von dem Philosophen Jürgen Habermas gibt es den Satz, dass angesichts von Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod die Lage des Menschen prinzipiell trostlos ist. Angesichts von Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Das heißt, jedes Lebenskonzept, was jeder hat, oder jede Hoffnung, die ein Mensch hat, muss sich bewähren, gerade in diesen Grundfragen, Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod. Wenn man eine Hoffnung hat und hat diese vier Dinge ausgeklammert und sagt, wir haben zwar eine Hoffnung, aber wir wollen nicht über Leid oder Tod nachdenken, wir wissen nicht mit Schuld oder Einsamkeit wie weiter, dann ist es offenkundig, dass wir nur einen sehr trügerischen Trost haben und schon fast eine etwas hoffnungslose Hoffnung, denn diese Dinge sind etwas, die auf jeden Fall auf uns zukommen. Jeder von uns hat damit zu tun, dass er schuldig wird, dass er einsam ist, dass er leidet und wir haben auch alle damit zu tun, dass wir sterblich sind. Wie ein anderer Philosoph festgestellt hat, nähert sich bei jedem Menschen die Sterblichkeitsrate 100%. Es sind also gerade die vier Dinge, die auf jeden zukommen. Und wenn wir von Hoffnung reden, die standhält, dann muss eine Hoffnung sein, die darin, in diesen vier Punkten, standhält. Wir haben an den ersten beiden Abenden über die ersten beiden Punkte etwas gesagt. Wir haben bei dem Thema Freiheit gesagt, dass um wirklich frei zu leben, Menschen gegenüber in der Gegenwart frei leben zu können, auch dazu gehört, dass wir frei sind von unserer Vergangenheit, dass wir Vergebung haben für das, was wir schuldig geworden sind an anderen und dass wir anderen auch vergeben können, um wirklich den Menschen frei und offen zu begegnen. Und wir haben gestern Abend bei dem Thema Beziehungsfähigkeit etwas gesagt zum Verhältnis von Einsamkeit und Beziehungen. Heute also zum Thema Leid. Dieses Thema, was wir heute Abend haben, ist ein Thema, wo wir alle, die wir hier sitzen, mitreden können. Wir können über dieses Thema alle aus eigener Erfahrung sprechen. Jeder von uns ist ein Leidender. Das Wort Leiden kommt aus dem mittelhochdeutschen Lidan, in die Fremde ziehen, und sagt etwas darüber aus, dass wir eigentlich Fremdlinge sind. Auch das Wort Elend hängt zusammen mit außer Landes sein. Das heißt, dass die Menschen den Eindruck haben, diese Welt, in der wir leben, ist nicht unsere eigentliche Welt. Und wir erfahren immer wieder unsere Begrenzungen, unser Fremdsein und leiden daran. Und zwar oft gerade auch dann, wenn uns Dinge gelingen, dass wir merken, das war es noch nicht. Also wer etwa Ziele hat, die er noch verfolgen kann, die er noch nicht erreicht hat, der könnte ja denken, die Erfüllung des Lebens liegt darin, wenn ich dieses oder jenes Ziel erreicht habe. Aber was ist, wenn ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, erreiche und dann feststelle, das war es noch nicht. Es bleibt noch eine Differenz. Bloch nennt das die Melancholie der Erfüllung. Man hat das, was man wollte, aber stellt fest, das war es noch nicht. Oder wie Schopenhauer sagt, dass der Mensch zwischen Not und Langeweile hin und her pendelt. Not ist zwar physisch bedrängender, aber Langeweile ist psychisch gefährlicher. Gerade dann, wenn wir erreicht haben, was wir wollten und feststellen, das ist es noch nicht, dann merken wir, offenkundig gibt es eine Sehnsucht und Bedürfnisse von uns, die hier alleine nicht gestillt werden können. Also wir erfahren uns selber als Fremdlinge. Das ist nicht unser eigentliches Land. Es gibt viele Möglichkeiten, sich als Leidende zu erfahren. Einmal ganz harmlos mit den harmlosen Wehwehchen, die man so hat, wobei natürlich Zahnschmerzen nicht nur harmlos sind, aber das ist eine Form des Leidens. Für andere ist eine Form des Leidens das Aufstehen jeden Morgen. Das sind auch Leidenswege, die man da manchmal beschreiten muss. Oder wirkliches Heimweh oder Angst vor Prüfungen oder aber auch Abschied zu nehmen von einem Menschen für eine kurze Zeit oder aber auch für eine längere Zeit. Den Verlust eines Menschen, den man liebt, der gestorben ist. Ich glaube, dass wir alle Leidende sind und dass die Grundfrage, ob unser Leben gelingt, damit zusammenhängt, wie wir mit dem Leiden fertig werden, wie wir damit umgehen. Das wird ein wesentlicher Punkt sein, ob unser Leben gelingt. Wir sind alle Leidende, aber es gibt halt ein paar Ereignisse manchmal im Leben, die einen auf der Leidensskala einige Plätze aufrücken lassen. Aber eigentlich sind wir alle Leidende. Es gibt viele Möglichkeiten, worunter man leiden kann. Ich kann einige aufzählen, Sie könnten das ohne Probleme ergänzen. Man kann leiden an seiner eigenen Biografie. Man kann leiden an seinem Elternhaus, wie Tucholsky sagt, wäre er ein paar Löcher weiter geboren, wäre ihm das Assessorexamen sicher gewesen. Man kann leiden an seinem Schicksal als Einzelkind oder Sandwichkind oder drittes oder viertes Kind. Man kann leiden daran, dass man eine religiöse Erziehung gehabt hat oder dass man keine religiöse Erziehung gehabt hat. Man kann leiden daran, dass ein Elternteil früh gestorben ist oder dass die Eltern in Scheidung leben. Manche leiden an ihrem Aussehen oder an Grenzen der Gesundheit oder an Grenzen ihres Verstandes, ihrer Möglichkeiten, oder sie leiden an Kontaktarmut. Es gibt manche, die leiden an sehr konkreten, auch chronischen Krankheiten oder Folgen eines Unfalls. Oder es gibt Menschen, die leiden, so wie Viktor Frankl gesagt hat, am sinnlosen Leben. Daran, dass sie den Eindruck haben, es gibt eigentlich nichts, wofür sich der Einsatz meines Lebens lohnt. Darüber kann man leiden. Oder sie leiden darunter, nicht lieben zu können. Freude hat der, der bekommt, was er liebt. Und wer nicht lieben kann, der leidet darunter, weder lieben zu können, noch Freude zu haben. Oder man leidet, dass die Zeit verrinnt und man nicht eigentlich das tun kann, was man möchte. Dass man zwar Freiheit hat, aber das nicht umsetzen kann, was man für richtig hält. Oder man leidet, wenn man von den Krisen und Katastrophen hört, die jetzt in verschiedenen Teilen der Welt geschehen oder die im Laufe der Geschichte, wie sie überliefert ist, geschehen sind. Sie könnten das problemlos ergänzen und mit Einzelbeispielen auffüllen, die Sie selber erlebt haben oder im nächsten Bekanntenkreis gesehen haben. Es ist also ein Thema heute Abend, das Thema Leid, über das wir alle mitreden können. Was ist meine eigene Kompetenz? Es ist ja manchmal ganz gut zu fragen, was die Kompetenz eines Redners. Also erstens, da ich ein Mensch bin, habe ich auch Leiden wie alle. Die Sonderleiden bei mir, wie gesagt, sicher bist du, lieber Leser, wie wir alle, ein ganz besonders komplizierter Fall. Ich glaube, dass wir alle einen besonderen Lebensweg haben und besondere Leiden. Bei mir war es bestimmt das Einzelgängersein, die Kontaktschwierigkeit. Bei mir war es die Frage, wenn mit dem Tod alles aus ist, wofür lohnt sich der Einsatz meines Lebens? Wofür lohnt sich mein Engagement? Und bei mir war es auch, wie Sie auf dem Handzettel auch gesehen haben, die Folgen eines Verkehrsunfalls, durch den ich Frau und Kind verloren habe und von einem Tag zum anderen ohne sie leben musste. Und damit ja auch Hoffnungen begraben habe mit dem Tod meiner Familie. Oder auch, da ich selber auch in dem Unfall schwer verletzt wurde, einige Wochen im Krankenhaus gelegen habe und auch sehr hautnah physisches Leiden erlebt habe und auch einen Satz von Tucholsky bestätigen kann: Wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, dann ist einer davon gar kein Arzt. Ist kaum übertrieben. Ich glaube, was Menschen im Leid suchen, das ist nicht so sehr eine intellektuelle Erklärung des Leidens, als vielmehr Trost. Das heißt, dass sie im Leiden oder trotz des Leidens Zuversicht finden können zum Leben. Trost hängt mit dem englischen to trust zusammen, Zuversicht haben, Vertrauen haben. Das kann auch eine intellektuelle Erklärung sein. Diesen Trost kann man auch durch eine intellektuelle Erklärung finden. Nietzsche hat das so beschrieben: Wer ein Wozu im Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Dass man also auch durch intellektuelle Erklärungen gestärkt werden kann in seinem Leiden. Also unter Trost verstehe ich jetzt nicht eine irgendwie vordergründige Vertröstung, sondern getröstet ist der, der keine Fragen ausklammern muss und der Zuversicht hat, seinen Weg in der Gegenwart und für die Zukunft zu gehen, eben zusammenhängend mit dem Wort to trust. Obwohl ich auch glaube, dass ein vorübergehender und sehr kurzfristiger Trost eine große Hilfe sein kann. Zum Beispiel beschreibt der Soziologe Peter Berger in einem seiner Bücher die Situation, dass ein kleines Kind in der Nacht aufwacht, Dunkelheit, Chaos um sich herum, verspürt und schreit. Und dann kommt die Mutter und tröstet dieses Kind mit den Worten, es wird schon alles gut. Nun kann man sagen, der Haupttrost für das Kind war bestimmt die Gegenwart der Mutter und auch überhaupt die Stimme zu hören. Ob allerdings der Satz wirklich ein Trost war, der trägt, hängt davon ab, so sagt Peter Berger, wenn durch den Tod sowohl das Leben dieses Kindes als auch der Mutter unwiderruflich beendet wird, dann hat die Mutter eigentlich gelogen, denn es wird gerade nicht alles wieder gut. Es werden bestimmte Dinge für die Zeit erträglich, aber sie werden gerade nicht alle wieder gut. Trotzdem glaube ich, dass auch ein solcher Trost, selbst wenn ein Satz hingesprochen ist, der vielleicht nicht mal von dem geglaubt wird, der ihn sagt, ein Trost sein kann kurzfristig. Und ich glaube, viele von uns suchen auch immer wieder kurzfristig einen Trost. Ich möchte heute Abend zunächst etwas sagen zu der intellektuellen Frage, die uns ja beschäftigt, auch die aus dem Untertitel und aus dem Kommentar zu dem Titel zu ersehen war, nämlich wie kann man bei all dem Leid in der Welt daran glauben, dass Gott als der, der die Welt geschaffen hat, diese Welt liebt? Wie kann es so einen liebenden Gott geben? Wie ist das möglich, so etwas zu sagen? Und ich möchte dann in einem zweiten, etwas kürzeren Teil, so wie ich das auch in den beiden Abenden vorher gemacht habe, etwas praktischer darüber sprechen, wie man Menschen begegnet, die im Leid sind, und wie man selber lebt, wenn einem Leid widerfährt. Also zunächst die erste Frage, mehr von der intellektuellen Seite, wie ist das mit der Liebe Gottes und dem Leid der Welt zusammenzudenken? Wer sich damit näher beschäftigen möchte, den kann ich ein Buch vom Büchertisch empfehlen, des englischen Autors C.S. Lewis, Über den Schmerz. Ein Buch, was von dem katholischen Philosophen Joseph Pieper ins Deutsche übersetzt worden ist und bestimmt innerhalb der Philosophie einer der Klassiker ist zu dieser Frage. Wenn wir nach dem Leid und dem Ursprung des Leidens fragen und daraufhin die Bibel durchlesen, stellen wir fest, dass wir dort keine systematische oder dogmatische Erklärung finden, woher das Leid kommt. Man hat einen ganz anderen Eindruck, wenn man die Bibel liest, nämlich, dass sie nicht so sehr die Frage beantwortet, wo kommt das Leid her, sondern dass ihr Hauptinteresse darin besteht, Trost demjenigen zu geben, der im Leid steckt. Das heißt, die Bibel ist mehr an der persönlichen Seite dieses Themas interessiert. Das hängt damit zusammen, dass sie den Menschen als ein geschaffenes Wesen nicht so sehr sieht als einen, der als Schiedsrichter oder Kritiker dem Leben gegenüber sitzt, sondern als einem, der bedürftig ist. Wir sind in unserem Leben bedürftig darauf, dass ein anderer uns sagt, wer wir sind, was unsere Bestimmung ist, wo wir herkommen und was das Ziel unseres Lebens ist. Und die Bibel sieht den Menschen eher in dieser Rolle. Nicht als jemand, der also als Kritiker von außen darüber nachdenkt, wie könnte es wohl sein, sondern der eine Wegweisung braucht, um seinen Lebensweg zu gehen, den er nicht von sich selber gehen kann. Wir haben darüber an den beiden ersten Abenden gesprochen, dass wir ja alle das Leben nicht durch das Nachdenken erfahren, sondern dass wir angesprochen werden und antworten auf das, was wir verstanden haben, von Kleinkind auf und damit in das Leben hineinbezogen werden. Das Problem Liebe Gottes und Leid der Welt ist übrigens ein typisch christliches Problem. Es kann überhaupt nur dann aufkommen, wenn davon die Rede ist, dass Gott persönlich ist, sowohl als der, der die Welt geschaffen hat mit seinem Willen, als auch der, der die Welt einmal und die Menschen, die er geschaffen hat, richten wird und der ein persönliches Interesse an diesen Menschen hat und der die Menschen liebt. Wenn wir nicht davon gehört hätten oder wüssten, dass Gott die Welt liebt, woher kämen wir auf den Gedanken, etwas komisch zu finden, dass hier Leiden ist? Vielleicht würden wir es trotzdem für komisch finden. Wir wissen ja auch, dass andere, die nicht von der Liebe Gottes ausgehen, auch empfinden, dass Leid und Sterben eigentlich etwas ist, was nicht in diese Welt hineingehört. Aber das Problem verschärft sich für uns, wenn wir hören, dass Gott die Welt liebt. Wenn wir das nie gehört hätten, könnten wir uns damit ja zufrieden geben, indem wir sagen, es ist eben so, wie es ist. Wenn wir das Universum ansehen, kann man eigentlich von dem Anblick, wie die Menschen sich umbringen, was in der Tierwelt losgeht, kann man überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, dass hier ein liebender Gott dahinter steht. Also ein Konflikt gibt es erst in dem Moment, wo wir die Aussage hören, dass Gott den Menschen liebt, dass Gott diese Welt liebt. Denn bei allem, was wir an Leiden sehen, haben wir den Eindruck, es ist etwas nicht in Ordnung. Leiden signalisiert uns, es ist etwas nicht in Ordnung. Nach Aussage der Bibel ist die Bestimmung des Menschen, dass er zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen ist. Und dass Gott den Menschen geschaffen hat, weil er ihn liebt. Und das, was in den ersten Kapiteln der Bibel steht, heißt, dass der Mensch sich aus dieser Gemeinschaft herausgesündigt hat. Im dritten Kapitel des ersten Buches Mose lesen wir etwas von diesem religiösen Sündenfall. Wir lesen etwas darüber, dass der Mensch selber gerne wie Gott sein wollte. Er hat sich aus der Gemeinschaft herausgesündigt. Er wollte nicht mehr auf den vertrauen, der das Leben geschaffen hat und der auch ihn ins Leben gebracht hat, sondern wollte gerne sein eigenes Leben führen. Aber wir sind nicht der Ursprung des Lebens, sondern wir sind darauf angewiesen, dass ein anderer uns das Leben gibt, auch uns das Leben erhält. Und der Mensch, der sich von Gott abgetrennt hatte, wurde sterblich. Es wird also in der Bibel der Tod gesehen als Folge der Sünde, und Folge der Sünde heißt Folge der Abtrennung von Gott. Es ist übrigens interessant bei dem Wort Sünde, wenn man im Neuen Testament das Wort Sünde liest, dass es dort in einem Wort beschrieben ist, aus dem Griechischen, was bei Homer gebraucht wird von einem Bogenschützen, der am Ziel vorbeischießt. Sünde ist also, dass jemand das Ziel seines Lebens verfehlt. Es geht nicht um irgendwelche Taten oder Unterlassungen, was jemand tut oder nicht tut, sondern Sünde heißt, dass wir die Bestimmung unseres Lebens verfehlen. Der Mensch löste sich also von Gott und lebte in seinem Neid und seiner Unversöhnlichkeit, in seinem Hass. Und es ist interessant, dass wir gleich im nächsten Kapitel im Alten Testament nach dem religiösen Sündenfall etwas über den sozialen Sündenfall lesen. Der Brudermord, Kain tötet Abel. Rivalen werden beseitigt. Diese Loslösung von Gott ist nicht nur ein Ereignis, was ganz weit zurückliegt. Darüber haben wir gestern auch kurz gesprochen. Sondern es ist etwas, was wir selber in unserem eigenen Leben auch wiederholen. Wir benehmen uns anderen Menschen nicht so, dass wir ihre Ehre und ihr Leben am höchsten achten, sondern wir benehmen uns so anderen Menschen gegenüber, wie wir nicht mal wollen, dass man sich uns gegenüber benimmt. Es gibt die goldene Regel im Neuen Testament von Jesus Christus: So wie du behandelt werden möchtest, so behandle den anderen. Das ist ein Wort, das gab es in der Antike auch, wie wir es kennen in der Neuzeit, nämlich in der Negativformulierung. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und Jesus hat diesen Satz, der also auch damals schon ein bekanntes Sprichwort war, positiv umgekehrt und hat gesagt, so wie du behandelt werden willst, so behandle den anderen. Und ich glaube, dass wir sehr gut wissen, dass wir oft den anderen nicht so behandeln, wie wir gerne behandelt werden wollen. Wir schieben das dann, davon haben wir gestern gesprochen, auf die Umstände, auf unsere Müdigkeit. Wir waren schlecht gelaunt, der andere hat angefangen. Es war einfach Stress. Gestern haben wir schon gesagt, vielleicht ist es bei uns so wie bei einer Zitrone. Wenn man eine Zitrone unter Stress bringt, kommt Saft heraus, der sauer ist. Der Saft ist nicht deshalb sauer, weil man draufgedrückt hat, sondern ist herausgekommen, dass er sauer war, als er unter Stress geriet. Und vielleicht ist das bei den Menschen genauso. Dass wenn wir unter Stress stehen, dass dann das aus uns herauskommt, was eigentlich in uns drin ist. Der Druck zeigt, was wirklich in uns ist. Und wenn wir über das Leid der Welt nachdenken, ist uns ja auch sehr bald klar, dass das meiste Leid und Elend, was aus dieser Welt ist, von Menschen selbst verschuldet ist. Also man könnte fragen, wie kommen Menschen eigentlich dazu, Gott zum Beispiel wegen Auschwitz anzuklagen? Der polnische Philosoph Kolakowski hat geschrieben, dass Auschwitz über den Menschen nichts ausgesagt hätte, was wir nicht schon aus 1. Mose 4 wüssten. Wozu Menschen fähig sind, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, wenn sie glauben, sie haben einen Vorteil. Es ist nichts Neues in der Weltgeschichte hinzugekommen durch diese Situation. Oder um hier einmal Goethe zu zitieren, die Menschheit schreitet zwar immer weiter fort, aber der Mensch, der bleibt immer der gleiche. Man kann nicht sagen, dass es einen ethischen Fortschritt gibt im Laufe der Jahrtausende. Und deshalb hat Kolakowski diesen Satz geschrieben. Wenn wir die Anfangsblätter der Bibel lesen, dann wissen wir, wer der Mensch ist und wozu er fähig ist. Es haben sich nur die Möglichkeiten des Menschen geändert, das auszuleben, wozu er fähig ist. Man könnte auch so sagen, da die meisten Menschen in ihrem Leben nicht nach Gott und nach seinem Willen fragen, geschweige denn nach seinen Wegweisungen überhaupt leben wollen, ist es wohl einigermaßen kurios, wenn sie sich selber in ihrem Leben das Gute zuschreiben, aber Gott das Böse. Und sie denken, er müsse doch die Hungerprobleme oder anderes lösen, oder dass man ihm es sogar in die Schuhe schiebt. Das heißt, man sieht Gott wie eine Art Feuerwehr, der dann immer eingreift, wenn es brenzlig wird, der das Schlimmste, was Menschen sich irgendwie antun, verhindert. Ich glaube sogar, wenn man darüber nachdenkt, über Liebe Gottes, dass die Menschen nicht so sehr dabei denken an einen liebenden Vater im Himmel, sondern dass viele eher den Eindruck haben von einem liebenden Großvater im Himmel, der also vor allen Dingen will, dass es seinen Enkeln gut geht und der nichts Schöneres hat in seinem Leben, als wenn er jeden Abend sagen kann, Hauptsache, es hat allen Spaß gemacht. Es hat allen gut gefallen. Ich glaube, dass das so die Art Theologie ist, die die meisten im Kopf haben, wenn sie über die Liebe Gottes denken. Dass Gott uns in Ruhe lässt. Wir lassen ihn ja schließlich auch in Ruhe. Was haben wir ihm getan? Er kann uns doch in Ruhe lassen. Aber vielleicht ist eine falsche Definition von Liebe. Denn es könnte ja auch sein, dass wir gerade den, den wir lieben, nicht in Ruhe lassen, weil wir nicht wollen, dass er ins Verderben läuft. Liebe kann ja auch gerade ein Zeichen sein, dass wir uns nicht abfinden damit, dass ein anderer Mensch falsche Wege geht. Und wenn die Aussage stimmt, dass den Menschen Leben nur dann möglich ist, wenn er mit Gott, dem Ursprung des Lebens, verbunden ist, dann kann Gott nicht damit zufrieden sein, dass die Menschen ihre eigenen Wege gehen und sterben werden. Sondern kann es sein, dass er aufrütteln muss, dass Menschen wirklich zu ihm umkehren, um nicht umzukommen. Also Hauptsache gesund kann dann nicht die oberste Priorität Gottes sein. Denn Gott, wenn er den Menschen liebt, kann nicht einfach zusehen, dass der Mensch an der Bestimmung seines Lebens vorbeilebt. Schmerz, so haben wir vorher einmal gesagt, hat eine wesentliche Funktion, nämlich zeigt uns, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das merken wir, wenn wir morgens ins Brötchen beißen und am Zahn einen Stich verspüren. Wir wissen, es ist nicht in Ordnung. Man kann das noch ein paar Tage versuchen auszugleichen, indem man über die linke Seite statt über die rechte Seite isst. Aber schon bei Suppen und anderen heißen Sachen wird es außerordentlich schwierig. Wir merken, es ist was nicht in Ordnung und es muss in Ordnung gebracht werden. Und irgendwann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr umhin, es in Ordnung bringen zu lassen. Das ist eine Funktion, die einen Schmerz hat. Und so kann es ja auch sein, dass manches, was ein Mensch als Schmerz empfindet, dass er feststellt, das ist nicht in Ordnung, und dass es ihm hilft, mehr darüber nachzudenken, was ist eigentlich mit dem Leben, in dem ich bin, nicht in Ordnung. Man könnte auch sagen, Schmerz hat eine Funktion zu zeigen, dass die Sicherheit, die wir bisher zu haben glaubten, gar nicht vorhanden ist. Dass wir auf einmal merken, wir sind ja bedrängt. Gestern ging es uns noch gut, wir hatten Pläne und Ziele und auf einmal haben wir so ein komisches Seitenstechen. Was hat das zu sagen? Vielleicht sind unsere Sicherheiten gar nicht so sicher, wie wir geglaubt haben. Schmerz hat also Warnfunktionen. Wir könnten gar nicht leben, wenn wir schmerzunempfindlich wären. Das ist ja gerade bei Leprakranken das Problem, dass sie schmerzunempfindlich sind und von daher sich selber verstümmeln können, ohne es zu merken. Oder wir haben verschiedene Arten von Hornhaut an den Füßen und an den Augen. Beide reagieren unterschiedlich, wenn Staubkörner oder Steine oder anderes auf sie zukommt. Das ist eine Hilfe, dass wir Gefahren rechtzeitig erkennen oder dass wir merken, was heiß ist, wir davor zurückzucken. Wir könnten also gar nicht leben, wenn wir nicht schmerzempfindlich wären. Und es gibt viele Beispiele in der Geschichte, wo Menschen durch Leiden dazu gekommen sind, sich an Gott zu wenden. Wobei man sagen kann, dass das ja auch zur Demut Gottes gehört, dass er einen Menschen annimmt, der, als es ihm gut ging, nichts von ihm wissen wollte und also den Eindruck hat, er hat nichts anderes außer Gott, sich an ihn wendet. Aber das gehört zur Demut, dass Gott jeden Menschen annimmt. Trotzdem, das ist nur eine Funktion, die der Schmerz haben kann. Er zeigt, das ist eine Funktion, die wir in unserem Leben erfahren, er zeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aber es ist nicht das Wesen, was die Bibel über die Funktion des Schmerzes oder über das Thema Leiden zu sagen hat. Wir haben ja in unserem Volksmund das Wort Not lehrt beten, aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Es gibt auch das andere, das Not fluchen lehrt. Ich glaube, dass wir im Leiden, das Leiden, was so echtes ist, dass wir von daher wirklich mit dem reagieren, was wir wollen. Das ist nicht nur eine Idee. Wer Schmerz empfindet, weiß, dass es sich spätestens jetzt in der Wirklichkeit befindet. Man kann nicht nur darüber nachdenken. Das Hauptthema, was in der Bibel angeschlagen wird zum Thema Leiden, besteht darin, dass Gott selber, der mit Leiden nichts zu tun hat, der Liebe und Licht ist, der die Welt geschaffen hat, dass Gott selber seine Freiheit aufgab und in diese Welt hineingab, dass er die Distanz aufgab und dass er Mensch wurde wie wir. Das ist das Hauptthema des Neuen Testamentes. Gott wurde Mensch, dass er lebte wie wir und dass er litt wie wir, dass er in den Tod ging wie wir, dass er versucht wurde wie wir und in den Tod ging. Er, der eigentlich mit Tod und Sterben und Vergänglichkeit nichts zu tun hat. Das ist es, was die Christen feiern, wenn sie Weihnachten feiern. Sie denken daran, dass Gott Mensch wurde und dass das eine Bedeutung hat für ihr Leben, weil Gott, der hier in Jesus Christus und in den Menschen war und der starb, auch von den Toten auferstand. Dass also eine neue Seite in der Geschichte von Gott mit den Menschen aufgeschlagen ist. Wir können den Graben zu Gott nicht überwinden. Wir sind nur geschaffene Wesen. Aber Gott kann ihn überwinden und hat ihn in Jesus Christus überwunden. Hat ein Angebot gegeben, ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass er unser Leben will. Das war die Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, über damals und über die ganze Zeit bis heute. Der Ruf zur Umkehr und zum neuen Leben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Theologe Bonhoeffer hat kurz vor seinem Tode geschrieben, das Sterben zu bewältigen ist eine menschliche Möglichkeit. Sokrates ist ein Beispiel. Es gibt viele Menschen, die vorbildlich, wie man sagt, sterben. Das ist eine menschliche Möglichkeit. Aber Auferstehung ist keine menschliche Möglichkeit. Das ist etwas, was von Gott von außen in diese Welt hineingekommen ist. Und damit hängt einiges zusammen von dem, was das Neue Testament über Leiden sagt. Ich glaube, die zentrale Aussage über das Leiden im Neuen Testament heißt, dass Gott einmal alle Tränen abwischen wird und dass er eine neue Welt schaffen wird und dass das Leiden dieser Zeit aufgehoben sein wird. Davon handelt die Schlusskapitel des letzten Buches des Neuen Testamentes. Oder ist das, was Paulus in einem Brief an die Römer schreibt? Wir wissen, dass die Leiden der Jetztzeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die wir mehr empfangen werden. Und Jesus hat die Menschen zur Umkehr gerufen, dass sie nicht den Weg des Todes weitergehen ohne Gott, sondern dass sie umkehren zu ihm und dass sie in diese neue Welt Gottes hineinkommen. Wir können nicht von uns selber hinein, sondern es heißt, dass wir wiedergeboren werden müssen. Fleisch und Blut, so wie wir sind, kommen nicht hinein. Auch das, was wir uns selber ausdenken, das ist nur menschlich und damit vergänglich. So kommen wir nicht hinein. Aber wenn wir das ergreifen, was Gott für uns bereitgestellt hat, dann kommen wir hinein. Das ist die zentrale Aussage des Neuen Testamentes, Aufhebung des Leidens. Er wird den Leib der Niedrigkeit verwandeln in den Leib seiner Herrlichkeit. Und dass Christus der Erstgeborene ist dieser neuen Schöpfung, der Schöpfung, die leben wird ohne Tod. Nun war eben in einem der Lieder schon angeklungen die Frage, sind Christen nicht Jenseitsvertröster? Heißt das nicht, im späteren Leben wird das wieder gut gemacht, was hier versäumt wurde? Ist das nicht einfach Wunschdenken? Nun ist es ja so, dass wir auch in unserem eigenen Leben wissen, dass es Wünsche gibt, die sich erfüllen und andere Wünsche erfüllen sich nicht. Ob es Wunschdenken ist, ist nicht die Frage, sondern ob es wahr ist. Ob das, was im Neuen Testament steht, wirklich Wort Gottes ist für unser Leben. Ob das die Verheißung und Zusage ist, die Jesus Christus gegeben hat, auf die wir uns stützen können, auf die wir unsere Hoffnung setzen können in dieser Welt und die auch trägt darüber hinaus. Vielleicht gibt es auch andere, die, wenn sie hören, neue Welt Gottes oder ewiges Leben, befürchten, dass es im Reich Gottes außerordentlich langweilig Jetzt kommt noch die zweite Folge von Mensch und Technik.
Jawohl.
Aufhebung und die Verheißung der neuen Welt, das Reich Gottes, das ewige Leben, wo Gott ganz unter den Menschen sein wird. Vielleicht gibt es einige, die sich darunter nichts so Gutes vorstellen oder die mit dem Begriff des ewigen Lebens nicht so viel anfangen können, weil die vielleicht sogar befürchten, das Reich Gottes könnte langweilig sein. Wenn das so sein sollte, dann hängt das vielleicht damit zusammen, dass man früher zu oft das Stück Ein Münchner im Himmel gesehen hat und denkt, morgens Halleluja und nachmittags Hosianna, das wäre das Reich Gottes. Das ist es nicht. Die Langeweile besteht darin, dass wir selber langweilig sind und das Problem haben, alles, was wir denken, auch an Herrlichkeit, in der Zeit zu denken. Und wenn wir irgendetwas, egal wie schön es ist, uns in der Zeit vorstellen, dann haben wir oft den Eindruck, irgendwann mal wird es langweilig. Aufhebung des Leidens. Es wird einmal eine Aufhebung des Leidens sein und es wird Freude sein und das Leid und das Tod werden nicht mehr sein. Ich möchte diesen ersten Teil, bevor ich zu dem etwas konkreteren komme, nochmal in einigen wenigen Punkten zusammenfassen. Ich habe gesagt, dass das Leiden gekommen ist als Folge der Trennung des Menschen von Gott. Zweitens, dass Gott in seiner Liebe diese Trennung aufgehoben hat, dass er selber Mensch geworden ist in Jesus Christus. Und dass für die, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen und die seinem Ruf zur Umkehr folgen, das neue Leben beginnt. Und dass das Leiden einmal endgültig aufgehoben sein wird, weil er alle unsere Tränen abwischen wird. Deshalb feiern die Christen Weihnachten und Ostern. Sie denken an das, was Gott getan hat, dass er Mensch wurde an Weihnachten, dass er auferstand an Ostern. Aber sie denken daran nicht nur an ein Ereignis der Vergangenheit, sondern sie wissen, dass ein Ereignis, was Auswirkungen hat auf unsere Zukunft. Das gilt übrigens für alle Feste, die wir feiern. Sie sind am stärksten zu feiern, wenn wir nicht nur etwas für die Vergangenheit von einem Fest erwarten, sondern für unsere Zukunft. Das kann man sich ja klar machen an einem Fest vom 1. Mai, was wir vor kurzem hatten, oder 17. Juni, was wir demnächst haben werden. Wer mit diesen beiden Tagen für seine Zukunft nichts verbindet, wie wird er diese beiden Tage feiern? Ausschlafen, Wald spazieren gehen, Picknick. Oder wer von seinem Geburtstag für die Zukunft nichts erwartet, wer sein Leben für absurd hält, wie wird er seine Geburtstage feiern? Vielleicht ähnlich, vielleicht aber wird er sich betrinken, da es sehr viele ja, im Rausch leben. Und so ist auch die Frage bei Weihnachten und Ostern, dass wir nicht nur an etwas denken, was in der Geschichte stattgefunden hat, sondern auch etwas denken, was Bedeutung hat für unsere Zukunft. Weihnachten, das wissen wir, hat auf jeden Fall Bedeutung für die Zukunft des deutschen Einzelhandels und für Kinder. Und deshalb sind das auch die beiden Gruppen, die am meisten von Weihnachten erwarten. Aber das ist nicht ausreichend. Weihnachten hat mehr, hat Bedeutung für uns alle, weil Gott Mensch geworden ist. Und Ostern heißt, dass mit dem Tode nicht alles aus ist, dass es eine Möglichkeit gibt, Leben zu haben, von Gott her hier geschenkt und was nicht mit dem Tode begrenzt ist. Ich möchte in einem zweiten, etwas kürzeren Teil davon sprechen, wie man Leid begegnet bei anderen und wie man mit dem Leid lebt bei sich selbst. In der Begegnung Leidens, beim Leid anderer, ist es durchaus eine Hilfe, wenn man im Alten Testament das bekannte Buch Hiob aufschlägt, wo ein Mensch in einem sehr großen Leid ist, dieser Hiob, und da zumindest die beiden ersten Kapitel liest und sich das Verhalten der Freunde von Hiob ansieht. Man kann von diesen Freunden von Hiob einiges lernen. Man kann nicht alles von ihnen lernen, was sie gemacht haben, aber einiges kann man lernen. Einmal kann man da lernen von ihnen, als sie hören von dem Leid des Hiob, dass sie zu ihm hingegangen sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können, wenn wir wissen von einem Menschen, der im Leid ist, dass wir hingehen. Zeit und Liebe hängen unmittelbar zusammen. Die freie Zeit, die wir zur Verfügung haben, wofür wir sie einsetzen, das ist das, was wir am meisten lieben. Ich glaube, das ist das, was auch ein anderer braucht, unsere Gegenwart, dass wir einfach da sind. Sie sind also hingegangen. Das ist das Erste. Das zweite Wichtige im Leiden ist, sie haben geschwiegen. Sie haben sogar mehrere Tage geschwiegen, das halten wir heute nicht mehr aus. Wir müssen nur unseren Terminkalender ansehen, das können wir gar nicht. Aber sie haben mehrere Tage geschwiegen. Es gibt bestimmt zwei Arten von Flucht. Die eine Flucht, dass man gar nicht hingeht, und die andere Flucht, dass man hingeht und anfängt zu reden. Dass man gar nicht die Brisanz der Situation an sich herankommen lassen will. Wie ich vorher schon gesagt habe, Leiden ist elementare Erfahrung der Wirklichkeit. Da weiß man, dass man nicht von irgendeiner Täuschung lebt, sondern wenn man leidet, wenn man Schmerz empfindet, weiß man, das ist die Wirklichkeit. Und von daher ist es oft gut, dass wir denjenigen reden lassen, der im Leiden ist, und ihn nicht von uns mit unseren Worten zudecken. Also hingehen und zuhören. Oder um es nochmal mit Matthäus Evangelium zu sagen, so wie wir behandelt werden wollen, auch den anderen behandeln. Ich glaube, das sind Dinge, die wir selber auch wollen. Es gibt vielleicht drei Spezialfragen in dem Zusammenhang. Die eine Frage, ob man versuchen soll, einem anderen Menschen zu trösten. Da möchte ich letztmalig Goethe zitieren, im Zusammenhang mit Trost, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Ich weiß nicht, wie man selber darauf reagiert, wenn man den Eindruck hat, da kommt einer, der will mich jetzt trösten. Ich glaube, es ist besser, dass wir hingehen als jemand, dem selber genau das widerfahren könnte, was dem anderen widerfahren ist. Wir sind nicht anders als der andere. Wenn wir ein wirkliches Wort des Trostes haben, dann kann es sein, dass es erst aus einer sehr großen Stille herauskommt und nicht gleich als erstes, dass wir mit dieser Absicht überhaupt zu einem anderen hingehen. Oder die zweite Frage, was ja viele bedrängt, die irgendein Leiden erleben, ob dieses Leiden Folgen ihrer Schuld ist. Sie denken, warum habe ich dieses Leiden und der andere hat es nicht? Warum passiert das ausgerechnet mir? Bin ich irgendwo schuldig geworden? Es kann selbstverständlich sein, dass es Leiden gibt, für das wir selber auch schuldig sind. Aber dann glaube ich, ist das etwas, was uns offenkundig ist und nichts, worüber wir nachdenken, ob es wohl so sein könnte. Es ist interessant, dass Jesus den Zusammenhang von Schuld und Leid ausdrücklich an einigen Stellen ablehnt. Wo Leute fragen, da ist jemand blind geboren, ist er schuld daran oder seine Eltern? Und Jesus lehnt das ab. Oder andere, die ums Leben gekommen sind, waren sie so schuldig, dass sie auf diese Weise ums Leben gekommen sind? Und wir sollten da nicht versuchen, anderen eine Schuld einzureden, wenn sie nicht offenkundig ist. Es kann sein, dass es einen Zusammenhang gibt, aber es kann auch sein, dass es ihn nicht gibt. Oder eine letzte Frage, wenn wir so viel auch davon gesprochen haben, was Leid für positive Wirkungen haben kann. Leiden ist nicht in sich selber gut. Das kann positive Wirkungen haben, aber man sollte es nicht suchen. Das ist nicht in sich selbst gut. Es gibt einen sehr interessanten Hinweis von Jesus Christus im Neuen Testament, dass er in den Seligpreisungen sagt, selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Damit möchte er sagen, dass für Christen immer wieder so sein wird auch, was wir aus der Geschichte wissen, dass sie verfolgt werden. Und er preist die Leute selig, wenn sie verfolgt werden, aber er kann ihnen auch sagen, wenn ihr verfolgt werdet, dann flieht. Also nicht die Verfolgung oder das Leiden zu suchen, um damit einen Gewinn im Leben zu haben oder vor Gott. Leiden ist nicht in sich selber gut. Es kann allerdings positive Auswirkungen haben. Kommen wir noch zu einem zweiten Punkt, wie man selber lebt im Leiden. Ich glaube, dass man im Leiden nicht anders leben sollte, als man auch sonst lebt. Das heißt, dass man sein Leben führt heute vor dem Angesicht Gottes. Ich hatte ja begonnen mit dem Zitat von Habermas, angesichts von Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Oder wir könnten auch sagen, prinzipiell hoffnungslos. Und ich glaube, dass Habermas recht hat, wenn wir da nur auf uns sehen würden, ist es tatsächlich hoffnungslos oder trostlos. Aber Hoffnung hat ja gerade damit zu tun, dass wir nicht nur auf uns sehen. Das gehört ja sogar zu dem Begriff der Hoffnung, dass wir nur dann von Hoffnung sprechen über Dinge, die wir nicht selber machen können. Das, was wir selber machen, da ist eine Hoffnung nicht nötig. Und bei Schuld und Einsamkeit, Leid und Tod können wir offenkundig nur sehr begrenzt und in vieler Hinsicht überhaupt nichts machen. Daher die Hoffnungslosigkeit. Dass Hoffnung etwas damit zu tun hat, was wir nicht selber machen können, im eigentlichen Wortsinne, können Sie sich an zwei Beispielen klar machen. Wenn ein Vater zum Sohn sagt, ich hoffe, dass du fleißiger wirst in der Schule, dann ist das der richtige Gebrauch des Wortes Hoffnung. Wenn der Sohn sagt, ich hoffe das auch, dann muss man darüber nochmal nachdenken. Wenn Sie zu einem Schreiner gehen und sagen, ich hätte gerne einen Schrank in diesen Maßen und er sagt, ich hoffe, ich mache das so, dann werden Sie wahrscheinlich den Schreiner wechseln. Wo wir etwas machen können, sprechen wir nicht von Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was außerhalb unserer Verfügung liegt. Deshalb ist auch ein zentraler Punkt der Christen ihr Gebet, dass sie an den wenden, der allein Hoffnung geben kann. Über den sie nicht verfügen können, aber den sie bitten können, dass er, wie er es verheißen hat, in ihr Leben eingreift. Das meine ich, wenn ich sage, dass wir auch im Leiden so leben wie sonst auch. Dass wir unsere Hilfe und unsere Hoffnung von Gott erwarten. Es hat wenig Sinn, in der Theorie darüber nachzudenken, wie wir uns wohl im Leiden verhalten würden. Es hat überhaupt wenig Sinn, im Konjunktiv zu leben. Was würde ich tun, wenn? Dann kann es sein, dass man im Geiste Brücken baut, aber wenn man hinkommt, ist gar kein Fluss da. Man hat immer überlegt, wie man hinüberkommt, aber er kommt nicht. Das Leben kommt nicht so, sodass wir heute leben und auch nicht das verschieben, dass wir nicht sagen, wir werden dann auch Gott suchen, wenn wir mal im Leid sind oder wenn es uns mal besser geht. Einer der wesentlichen Punkte des Neuen Testaments, dass er uns davon befreien will, das Leben, das heute zu vertagen oder zu verschieben. Dass wir nicht im Wenn-Dann leben. Es gibt Menschen, die leben Wenn-Dann. Wenn ich das Studium bestanden habe, wenn ich einen Beruf habe, wenn ich befreundet bin, dann will ich mich auch damit beschäftigen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, damals als, das war noch schön, als ich noch keinen Beruf hatte. Als ich noch nicht verheiratet war. So können sich beide täuschen. Die einen, die verlegen das Leben in die Zukunft, wenn dann, und die anderen verlegen das Leben in die Vergangenheit, damals als. Vielleicht sind es die gleichen Leute. Es gibt die Wenn-Dann-Linie und die Damals-Als-Linie. Und als diese beiden Linien sich gekreuzigt haben, da war der Tag, wo sie gelebt haben. Wo sie weder Wenn-Dann gesagt haben, noch Damals-Als, sondern wo sie ohne Konjunktiv in der Realität heute gelebt haben. Man kann nicht beständig darüber nachdenken, wie man sich verhalten würde und soll es auch nicht. Das kann man auch emotional gar nicht aushalten. Trotzdem glaube ich, dass wir bei dem Thema Leid und auch bei dem Thema Sterben uns darüber auch Rechenschaft abgeben, was heißt das für mich, dass ich einmal sterben werde. Im Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nicht damit wir es mit der Angst zu tun bekommen, sondern auf dass wir klug werden. Und im Lukas-Evangelium wird jemand als sehr dumm geschildert, der glaubt, er habe sein Leben geordnet, aber hat über die wichtigste Frage gar nicht nachgedacht, was erwartet mich jenseits der Grenze? Und wie bin ich darauf vorbereitet? Für mich selber waren, als ich damals von dem Unfall her und dem Tod meiner Familie im Krankenhaus war, zwei Dinge von besonderer Bedeutung. Das eine, dass es Freunde gab, die mich besucht haben, die also da waren. Und zum anderen, dass das Wort Gottes zu mir auch in diesen Tagen in besonderer Weise gesprochen hat. Es gibt so ein Buch, das heißt Losungen, da stehen Worte aus dem Alten und Neuen Testament für jeden Tag drin. Und es gibt manche Christen, die lesen das, morgens oder abends oder anders. Es ist nicht so, dass ich ein magisches Verständnis hätte von der Bibel. Also, dass ich jetzt die Bibel aufschlage und oben einen Finger drauf lege und gucke, also was weiß ich, in der Ehefrage, da kam eine große Dürre. So nicht. Aber ich weiß, dass ich schon oft das erlebt habe, dass gerade dieses Wort, was da steht im Alten und Neuen Testament oder auch in dieser Zusammenstellung für bestimmte Tage, in mein Leben in besonderer Weise hineingesprochen hat. Und deshalb habe ich in diesen Tagen des Unfalls und danach auch danach gelesen. Und es war ganz interessant, dass gerade in diesen Tagen einige Worte kamen, die mich in besonderer Weise angesprochen haben. Da hieß es einmal, Sterben heißt ans Ziel gelangen und die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Oder es hieß, haben wir aus der Hand Gottes das Gute genommen, sollten wir nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen. Wobei diese Verbindung aus seiner Hand schon das Wichtige ist. Dass wir wissen, dass wir in der Hand Gottes sind, auch dann, wenn Dinge in unserem Leben geschehen, von denen wir jetzt sagen können, wir verstehen sie nicht. Oder ein anderes Wort, das sagt, ich weiß, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Das war etwas, was angekommen ist bei mir, was mich sehr angesprochen hat. Also dieses Beide, dass Freunde da waren, die Zeit für mich gegeben haben und dass das Wort Gottes mich angesprochen hat und mir Zuspruch gewesen ist. Gestern Abend habe ich davon gesprochen, dass eines der Worte, die mir am meisten bestimmen, seit ich Christ bin, das Wort ist: Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und ich glaube, dass auf unserem Weg in der Nachfolge Jesu Christi unsere Leiden klein werden sollen. Wir sind alle Leidende und in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, wird unser Leiden nicht aufhören. Es wird Leiden sein, dass wir selbst uns verschulden. Es wird Leiden sein, wo wir für die Verfehlungen anderer Menschen mitleiden. Das Leiden wird hier nicht aufhören. Aber das Leiden soll in der Nachfolge Jesu Christi klein werden. In der Bergpredigt bietet Jesus Christus einmal einen Sorgentausch an und sagt: Sorge dich nicht um deine Dinge, sondern sorge dich um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere zufallen. Hier in allem Leiden haben wir manchmal wie eine Herberge die Erfahrung der Güte und der Freundlichkeit Gottes. Vielleicht auch, wenn wir solche Musik hören oder mit Freunden zusammen reden oder ein gutes Fußballspiel sehen oder einen guten Spaziergang machen oder ein schönes Buch lesen. Aber das ist noch nicht alles. Denn gerade dann, wenn wir das bekommen, was wir eigentlich gewünscht haben, sei es die Ehe, sei es der Beruf, den wir wollten, sei es ein Hobby, dann merken wir, da bleibt noch ein Rest. Das ist noch nicht unsere Heimat. Dieses Leiden, dieses in der Fremde sein, wird uns begleiten. Wir haben in den letzten beiden Abenden zum Abschluss noch einen kurzen Blick in das Neue Testament, in den Abschnitt des Neuen Testamentes geworfen, den Sie hier haben. Das wollen wir auch heute Abend so tun. Es ist ein Geschenk der Veranstalter, dass Sie es nach Hause nehmen, damit Sie First-Hand-Informationen haben über den christlichen Glauben und nicht nur, was Ihnen irgendwelche Leute erzählen. Schlagen wir mal die Seite 25 auf. Das Thema dieser Tage heißt ja dem Leben auf der Spur. Und das ist wohl das ganz Wichtige, dass wir auf der Spur bleiben, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben, sondern dass wir Schritte gehen. Wir haben in den beiden vorherigen Abenden auch den Satz davon zitiert: Wenn wir wissen wollen über die Wahrheit von Jesus Christus, ob das wirklich von Gott her ist, werden wir es erkennen, wenn wir seinen Willen tun wollen. Ich möchte zum Abschluss diesen Abschnitt lesen, der heißt: Bittet, sucht, klopft an. Da sagt Jesus Christus: Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und man wird euch öffnen. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, wisst ihr doch, was euren Kindern gut tut. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Also Jesus geht hier auf eine Alltagssituation ein, die jeder von uns gemacht hat. Dass wir gebeten haben und es wurde uns gegeben. Von unseren Eltern oder umgekehrt, dass wir selber, wenn uns Kinder bitten würden, wir ihnen geben würden. Warum, so sagt Jesus, glaubt ihr, dass Gott ein Falschmünzer ist, dass er euch nicht das gibt, worum ihr ihn bittet? Und wenn das Thema hier in diesen Tagen war, dem Leben auf der Spur, dann denke ich, ist das eine gute Verheißung, dieses Wort in Matthäus 7, dass wir da dranbleiben und weitergehen, dass wir Gott bitten, dass er wirklich in unser Leben kommt, dass Jesus Christus uns seine Existenz zeigt und dass er uns zeigt, was das heißt, dass wir zu ihm umkehren und dass wir ewiges Leben haben, als eine Qualität hier und auch in Ewigkeit. Das ist das, was ich mir wünsche, auf dieser Spur zu bleiben und auch, was ich Ihnen wünsche. Vielen Dank.